Ja, Barmherzigkeit ist das Thema, was uns gerade beschäftigt, eben von den Seligpreisungen her, von dieser Seligpreisung, die da lautet, selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wir haben uns ja mit den Seligpreisungen schon die letzten Wochen beschäftigt, mit unterschiedlichen Themen, wo es dann darum ging, was ist eigentlich das, was am Ende mein Herz schön werden lässt? Was ist eigentlich das, was am Ende eben für diese innere Schönheit, so kann man das beschreiben, dann zuständig ist? Wir hatten ja damit begonnen, dann auch über äußere Schönheit nachzudenken, und das kann man dann auch sehr gut irgendwie beschreiben. Aber die innere Schönheit, das ist ja die Frage, wie entsteht sowas? Und diese Themen in den Seligpreisungen oder diese einzelnen Seligpreisungen eigentlich zu Beglückwünschungen, die nehmen uns mit hinein in etwas, was am Ende unser Herz dann, festigen soll, um dann auch innerlich schön zu werden. Barmherzigkeit im griechischen Eleos hat auch was mit diesem Erbarmen zu tun. Wir kennen das so von diesem Kyrie Eleison, was es ja auch als liturgischen Gesang gibt, Herr, erbarme dich. Und das ist das, was mit diesem Begriff so verbunden wird. Hebräisch, Rachanim oder Rechem, ist zum einen auch, sind das so die Eingeweide. Und wir kennen das ja auch, ich weiß nicht, wem von euch geht es so, dass wenn er, was weiß ich, irgendwie einen Film sieht, wo Menschen zum Beispiel hinfallen, es gibt ja so bei Facebook oder so dann auch mal so ganze Clips, wo immer nur dann gezeigt wird, wie Menschen irgendwie beim Sport oder wo auch immer hinknallen. Schon mal gesehen? Wer kennt das, dass er da irgendwie nicht denkt, oh, das muss bestimmt wehtun, sondern irgendwie so körperlich was dabei spürt? Kennt ihr das? Also das ist mal interessant, wir müssen mal dann so auch aufteilen, wer dann irgendwie da nur dann guckt und sagt, boah, das tat bestimmt weh. Manche Situationen sind einfach so, wo man sagt, oh, das tat bestimmt weh. Aber es gibt dann eben auch Menschen, und das suchen wir uns ja nicht aus, wo man das richtig körperlich auch spürt und sagt, oh, irgendwie zieht es einem da zusammen. Und das ist das, was die Bibel eben so, der Hebräer eben so meint, mit diesen Eingeweiden, die sich dann irgendwie zusammenziehen. Dass man irgendwie denkt, oh Mann, nicht nur vom Kopf, sondern irgendwie vom Innern auch, boah, tat bestimmt weh und ich fühle es richtig mit. Das ist das, was eben zum einen auch mit diesem Begriff gemeint ist. Also dass man ein echtes Mitgefühl dann auch hat. Aber dieser hebräische Begriff ist auch der Begriff, der für Mutterschoß steht. Und Mutterschoß, das ist ja der Ort, wo etwas Neues dann auch ins Leben hineinkommt. Und das ist interessant, dass dieser Begriff, den wir dann eben mit Erbarmen übersetzen, dass dieser Begriff eben dann auch diese unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten dann beschreibt. Man könnte zusammenfassen, dass eigentlich so im Griechischen und Hebräischen mit diesen Begriffen so der Sitz der Gefühle dann beschrieben wird. Also dort, wo man dann auch viel fühlt und Mitgefühl dann auch wirklich verspürt. Jeder Mensch, auch jede Gesellschaft, wir hatten ja in der vergangenen Woche etwas darüber, braucht für sein Leben so eine Richtlinie, so eine Richtschnur. Er braucht das, um sich daran zu orientieren. Wir nennen das in der Politik, das ist uns ja in den letzten zwei, drei Jahren auch viel dann begegnet, nennen das dann so rote Linien. Und diese Richtschnur, diese rote Linie besagt dann immer, also das tun wir, aber das tun wir dann nicht mehr. Also das ist irgendwie noch zulässig, aber das ist irgendwie unzulässig. Diese roten Linien zieht man zum einen für andere Menschen, die uns begegnen, aber auch für das eigene Verhalten. Warum ist das wichtig? Weil das Verhalten von uns Menschen ja irgendwie mitunter ein bisschen zwiespältig ist. Und wenn man über rote Linien nachdenkt, dann denkt man eben so über eine Einzäunung nach, wo man auch für sich selber sagt, bis hierhin und nicht weiter. Warum ist das wichtig? Dann kann man gesellschaftlich drüber nachdenken, aber auch, ich sag mal, für die kleinen Beziehungen, in denen wir stehen. Denn jeder Mensch merkt ja in seinem Leben, dass er manchmal Akteur ist und manchmal Reakteur. Also manchmal agieren wir durch eine Aktion und manchmal reagieren wir. Wenn wir Akteure sind, wenn wir agieren, dann passiert das meist so, dass wir uns vorher hinsetzen und überlegen, naja, ich möchte jetzt zu diesem Ziel hinkommen, das möchte ich irgendwie erreichen und das sind jetzt die Schritte, die ich gehen will. Das ist jetzt das, was ich tun will, um zu diesem Ziel hinzukommen. Also wenn ich agiere, wenn ich Akteur bin, dann denke ich meist vorher darüber nach, was ich will und welche Schritte ich gehen will. Wenn ich Reakteur bin, wenn ich reagiere, dann kommt das eigentlich nicht aus dem Kopf raus, sondern dann kommt das immer hier aus diesem Bereich heraus. Dann geschieht etwas und darauf reagiere ich. Das kennen wir alle auch aus unserem Leben. Es geschieht auf einmal etwas mit uns oder in dieser Welt und darauf reagiere ich dann. Das Interessante ist wirklich, dass beim Agieren wir, jetzt nicht hundertprozentig aufgeteilt, aber dass wir beim Agieren eher über den Kopf kommen und uns vorher Gedanken machen und dass wir beim Reagieren dann so aus dem Bauch herauskommen und aus dem Bauch heraus handeln. Und das ist dann etwas, was oftmals dann auch zu Schwierigkeiten führt. Weil viele Streitigkeiten, die man hat jetzt, ob in der Ehe, Beziehung, Familie, wo auch immer mit dem Nachbarn, die würden vielleicht anders verlaufen, wenn man sagt, okay, jetzt komme ich erstmal runter und jetzt denke ich mal drüber nach. Dann verhalte ich mich anders, als wenn ich dann reagiere und sage, sag mal, was erlaubst du dir denn eigentlich? Und dann schaukelt sich das irgendwie hoch und im Kleinen wie im Großen. Ich reagiere dann auf den anderen und das kommt immer hier aus dem Bauch heraus. Das kommt immer von den Gefühlen her. Dann bin ich irgendwie verletzt, dann bin ich irgendwie merkwürdig angemacht und darauf reagiere ich dann. Wenn wir agieren, dann ja, ist es eigentlich nicht so schwierig, mit den roten Linien irgendwie zurecht und klar zu kommen. Aber wenn wir reagieren, dann überschreiten wir oft irgendwelche roten Linien. Diese roten Linien, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind so, ich sag mal, die Zügel, mit denen wir dann irgendwie versuchen, unsere Emotionen einzufangen. Das ist dann das, wie wir versuchen, eben nicht übers Ziel hinauszuschießen. Und die Herausforderung für uns besteht ja immer darin, in dem, was wir tun, in dem, wie wir handeln, dass wir uns überlegen, nach welchen Maßstäben will ich eigentlich handeln? Und das muss ich dann vielleicht auch lernen in den Situationen, wo ich reagiere. Was sind eigentlich die Maßstäbe, die dich irgendwie dann bestimmen? Für uns, sagen wir, ist der Maßstab unseres Handelns eben das Reden Gottes. Ist das Maßstab unseres Handelns eben das, was wir bei Gott und durch Gott erfahren haben. Die Frage ist, wie kriege ich das in mein Leben dann eingebaut? Also nicht in den Augenblicken, wo ich dann irgendwie plane, etwas zu tun, sondern in den Momenten, wo ich auf etwas reagiere, was mir widerfährt. In dem Zusammenhang ist mir, also im Zusammenhang der Vorbereitung dieser Predigt und mit dem, was gerade weltweit so geschieht, ist mir in dieser Woche von Michael Wolfson ein Begriff begegnet, den ich super finde. Dieser Begriff heißt Beidseitigkeit. Beidseitigkeit. Und Beidseitigkeit ist so die intellektuelle Herausforderung für Zeiten erhöhter Emotionalität. Klingt vielleicht ein bisschen schwierig, ist aber eigentlich ganz einfach. Beidseitigkeit ist die intellektuelle Herausforderung in Zeiten erhöhter Emotionalität. Was meint das? Eigentlich eben, dass ich in den Situationen, wo ich nur aus dem Bauch herauskomme, es irgendwie hinbekomme, den Kopf einzuschalten. Den Kopf wieder irgendwie ins Spiel zu bringen. Weil der Kopf sagt mir dann eben nochmal etwas anderes, als der Bauch mir dann irgendwie mitteilt. Und Herr Wolfson hat eben gesagt, dass die Beidseitigkeit eben etwas ist, was wir nicht verlernen dürfen, was wir nicht vergessen dürfen, weil in dieser Beidseitigkeit komme ich immer noch mal wieder dahin, auch die andere Seite zu sehen. Gegenteil von Beidseitigkeit ist eben Einseitigkeit. Und das ist eben auch das, was passiert, dort, wo ich reagiere, wo es um die Emotionen geht, dass ich nur noch einseitig bin, dass ich den anderen nicht mehr sehe, dass ich den anderen nicht mehr in den Blick bekomme. Wie wäre das, wenn Gott das Thema Beidseitigkeit zur Seite geschoben hätte und nur noch einseitig auf uns Menschen geblickt hätte oder blicken würde? Und dann sagt: Mensch, ich habe euch die 10 Gebote gegeben. Ich habe euch doch gesagt und vorgelebt, wie das Leben gelingen kann. Und was machst du? Was machst du? Begreifst du es nicht? Ich habe doch und ich habe meinen eigenen Sohn und was machst du denn da? Wenn Gott das einseitig angehen würde, würde er Tabula rasa machen und sagen, es lohnt sich nicht mit euch, es hat doch keine Zukunft, ihr begreift es doch nicht, 2000 Jahre Geschichte christlicher Kirche in diesem Land und was ist denn anders geworden? Wenn Gott das einseitig sehen würde, ja dann sähe es höchstwahrscheinlich für uns schlecht aus. Aber, und das ist das, was uns in der Bibel begegnet, Gott ist ein Gott, der beide Seiten sieht und der auf uns Menschen sieht und der uns Menschen kennt und der weiß, wie es um das Menschsein steht, der um unsere Herausforderungen weiß und deswegen sich für sein Handeln eine rote Linie gegeben hat, eine Richtschnur gegeben hat. Wenn wir das Alte Testament lesen und wenn wir dann Sintflut und so uns anschauen, dann könnte man wirklich auch sagen, er hat sich Zügel angelegt, um nicht in seiner Wut einseitig zu werden. Man kann ja auch. Er hat mal gesagt, es lohnt sich alles nicht. Wir wischen alles irgendwie vom Tisch und es gibt keine Hoffnung, keine Zukunft für diese Menschen. Und für die Menschheit. Nein, hat er gesagt, das will ich nicht mehr tun, weil er uns Menschen sieht. Weil er dich und mich sieht. Und Beidseitigkeit hat dann zu einer Entscheidung geführt. Und so lesen wir das dann schon im Exodus. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzigkeit, Erbarmen. Das ist und weiter nichts, was das Handeln Gottes am Ende bestimmt. Das ist seine rote Linie und über die geht er nicht mehr hinaus. Auch wenn er emotional mal schwer angegriffen ist, geht er über diese rote Linie nicht mehr heraus und sagt, ach, weg mit der Barmherzigkeit, was soll das? Und denke ich, ach, und seien wir mal ehrlich, wenn wir auf diese Welt blicken, wenn Gott der Vater auf diese Welt blickt, da könnte schon was bei rauskommen, was uns allen nicht zum Besten dient. Die Richtschnur und die rote Linie Gottes für den Umgang mit seinen Menschen ist Barmherzigkeit, ist Erbarmen. Er sieht, ich weiß ja auch nicht, also ich bin auch so ein Typ, dass mir das immer irgendwie ein bisschen in die Eingeweide fährt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe es mir ja nicht gewünscht. Aber wenn Gott den Menschen sieht, wie er hinfällt und wie er sich stößt und wie er andere stößt, dann geht ihm das auf die Eingeweide. Dann rührt ihn das so tief an. Und er erinnert sich wieder daran, auch wenn er vielleicht wütend ist, dass er sagt, nein, meine Richtschnur ist, meine rote Linie ist Barmherzigkeit. Darüber hinaus geht es nicht. Ich werde nicht unbarmherzig, sondern ich bleibe in dieser Barmherzigkeit. Das ist ja eine Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen. Thomas Hobbes, einer der großen Philosophen aus dem 17. Jahrhundert, der hat ja mal gesagt, Homo homini lupus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Barmherzigkeit, diese Richtschnur, will uns dabei helfen, dass wir uns nicht gegenseitig auffressen und töten. Beidseitigkeit will uns dabei helfen, auch wenn es noch so schwer fällt. Beidseitigkeit will uns dabei helfen, den anderen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und wenn es hier um diese Barmherzigkeit geht, von der Jesus sagt, selig die, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen, dann geht es darum, dass wir darüber nachdenken, in welche Zukunft hinein wollen wir mit unserem Leben gehen? In welche Zukunft hinein wollen wir in unserem Land dann auch gehen? In welche Zukunft hinein wollen wir mit diesem Planeten eigentlich gehen? Und auf die Frage brauchen wir eine Antwort. Und das muss eine Antwort sein, die eben nicht aus dem Bauch herauskommt, sondern wo wir miteinander nachdenken müssen. Vielleicht auch nochmal wieder neu über der geöffneten Schrift. Was ist eigentlich das, was unser Handeln am Ende bestimmen soll? Und Jesus sagt, wenn ihr barmherzig seid, werdet ihr Barmherzigkeit erlangen. Wenn ihr unbarmherzig seid, dann werdet ihr Unbarmherzigkeit, so kann man es eigentlich auch übersetzen, ernten. Der Mensch wird sehen, wird ernten, was er sät. Das ist immer wieder eine Herausforderung, auch im Kleinen unseres Lebens. Dort, wo wir miteinander dann auch schauen müssen, wie wir das hinbekommen, das Leben zu leben. Aber, und das ist ja gerade das auch, was uns bewegt in diesen Zeiten, das ist auch das, was uns, ja, weltpolitisch bewegt. Was passiert da eigentlich gerade auf unserem Planeten? Werden wir jetzt Schritte gehen, die wir schon mal gegangen sind, die zu einem Weltkrieg geführt haben? Der Erste Weltkrieg ist das Ergebnis von Bündnisversprechungen. Der Erste Weltkrieg war das Ergebnis davon, dass wir gesagt haben, du, wenn einer auf dich zukommt, ich bin an deiner Seite. Und dann kamen die anderen und haben gesagt, was, wenn der auf deinem, dann bin ich mit dem gegen euch. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Dann hat sich das mehr und mehr hochgeschaukelt. Wo stehen wir eigentlich gerade in dieser Welt? Ich habe das mit ich verstehe das vom Bauch her vollkommen. Ich bin erschrocken, wenn ich das sehe in dieser Woche und höre von Menschen, es darf jetzt kein Aber mehr geben. Das, was passiert ist, ist so unmenschlich und es ist unmenschlich. Und darauf müssen wir reagieren und es darf kein Aber geben. Und das Aber heißt, ja, es gibt noch eine andere Seite. Darf es nicht mehr geben. Verstehe ich vom Bauch her, verstehe ich sehr gut. Wenn ich in so einer Situation bin, dann verstehe ich das sehr gut. Wenn man mit Menschen aus Israel spricht, ob jetzt in Israel selber oder hier in Deutschland oder wo auch immer, verstehe ich das sehr gut. Und ja, ich bin manchmal selber auch in Situationen, wo mein Kopf mir nicht sagt, Erbarmung ist und weiter nichts, wo ich nicht an diese Zügel, an diese roten Linien denke, sondern wo ich rein aus dem Bauch heraus reagiere. Und ihr müsst mit mir Auto fahren, dann kriegt ihr es mit. Zum Glück ist manchmal meine Frau daneben und sagt, komm. Zum Glück komme ich manchmal auch selber irgendwie zur Besinnung. Zum Glück. Aber was passiert eigentlich in dieser Welt, wenn wir die Richtschnur unseres Handelns, die roten Linien für unser Verhalten nicht mehr ernst und wahrnehmen? Und ich schaue mit Erschrecken darauf, wie wir in den letzten Jahren rote Linien verschoben haben. Wir haben mal gesagt, wir schicken keine Waffen in Krisengebiete. Warum eigentlich? weil wir gewusst haben, dass es nicht hilft, sondern dass es nur zu einem gegenseitigen Aufrüsten dann führt und die Krise immer schwieriger wird. Das haben wir mal gesagt und wir haben die roten Linien verschoben. Mehr und mehr. Und wir werden jetzt schon auch darauf eingestellt. Und das ist ja das, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das Abgrundtiefe, was passiert. Wir werden darauf eingestellt, dass wir in den nächsten Wochen Bilder sehen werden, die wir alle nicht mögen, aber die wir gut zu heißen haben. Weil es Bilder der Unmenschlichkeit sein werden. Das will ich nicht. Ich verstehe das vom Bauch her, aber ich will das nicht. Weil der Unbarmherzigkeit sät, wird Unbarmherzigkeit ernten. Und wer noch mehr Unbarmherzigkeit sät, wird noch mehr Unbarmherzigkeit ernten. Das Miteinander des Menschen gelingt nicht dadurch, dass wir versuchen, den anderen jetzt irgendwie auszurotten. Das geht nicht. Und das Schlimme dabei ist eben, dass das Verhalten des anderen, das unmenschliche Verhalten des anderen mich zu einem Unmenschen werden lässt, weil ich unmenschlich dann auch handle. Merken wir das denn nicht? Bekommen wir das nicht mehr mit, dass hier etwas mit uns passiert, was unser Miteinander dann auch verhindert wird? Ich habe Angst davor, dass wir kurz, ich habe jetzt die Woche noch mit einem Politiker darüber gesprochen, der sagte das auch, dass er sich sehr davor Angst hat. Ich habe Angst davor, dass wir kurz vor einem dritten Weltkrieg stehen, weil wir uns gegenseitig Bündnisversprechungen dann abgeben. Was kann da eigentlich passieren, wenn es da keine rote Linie mehr gibt? Wenn wir nicht irgendwie unsere Emotionen, die richtig und ja verständlich sind, aber sie nicht zurückhalten können, um vielleicht mal wieder darüber nachzudenken, was das Gute ist im Sinne eines Miteinanderlebens. Ich habe Angst davor, dass wir in Zeiten hineinkommen, wo später mal vielleicht die Historiker, unsere Kinder und Kindeskinder sagen werden, was habt ihr denn da gemacht? Was ist denn da passiert? Barmherzigkeit ist die Richtschnur Gottes für den Umgang mit seinen Menschen. Und in Jesus Christus wird es deutlich, dass diese rote Linie nicht mehr überschritten wird zu Unbarmherzigkeit hin. Nein, Barmherzigkeit, Erbarmen ist und weiter nichts. Nur Erbarmen steht über deinem und über meinem Leben. Und daran müssen wir denken, auch gerade in den Momenten, wo es uns die Eingeweide auseinander nimmt, damit das, was wir am Ende gebären, nicht etwas ist, was dem Menschen zutiefst schadet. Wir müssen es hinbekommen, dass das, was uns hier bewegt, nicht am Ende Maßstab ist für unser Handeln. Wisst ihr, das gilt für die große Politik, aber das gilt auch für mein kleines Leben, für die Auseinandersetzungen, in denen wir stehen. Was ist unsere rote Linie? Was ist unsere Richtschnur? Von der Bibel her kann es nur eins geben. Aus dem Gespräch mit Gott heraus kann es nur eins geben. Selig die Barmherzigen. Und selig sind die Barmherzigkeit sehen, denn sie werden mit Erbarmen beschenkt. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Und ich weiß, dass das eine große, große Herausforderung ist. Aber ich hoffe, dass es genug Männer und Frauen gibt, die jetzt in Lichtenberg, im Weidling Kiez, aber auch in der großen Politik, die sich am Ende nicht allein von ihrem Hass, von ihrer Trauer und von ihrer Wut leiten lassen, sondern deren Richtschnur Erbarmen und Barmherzigkeit ist. Lasst uns dafür beten, dass immer wieder neu sich Menschen davon beseelen lassen. Wir wollen beten und wer das tun möchte, kann es gerne tun, laut oder auch leise.